Das ist ja teuer und aufwendig und es braucht Zeit. Das hat man ja heute nicht mehr. Es geht ja alles so schnell und so einfach. Und da wird dann offenbar irgendwie unbewusst der Schluss gezogen, ja, da muss ich mich ja auch nicht so doll vorbereiten. Und das ist eigentlich der größte Fehler und der am weitesten verbreitete Fehler, der gemacht wird. Also gerade im Zusammenhang mit PowerPoint.
Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen.
Schön, dass du heute wieder zuhörst. Wie du ja weißt, liegt meine Leidenschaft darin, Unternehmen dabei zu helfen, aus ihren Kunden profitable Stammkunden zu machen. Oft hat aber dieser Prozess viel mit guter Kommunikation in Richtung Kunde zu tun. Aber bevor man sozusagen in Richtung Kunde kommuniziert, sollte man vielleicht erstmal unternehmensintern kommunizieren, so als Führungskraft, damit man seine Ideen überhaupt erstmal unternehmensintern verkaufen kann. Und das geschieht halt häufig heutzutage in Form von Präsentationen. Und deshalb habe ich heute jemanden eingeladen, der sich unglaublich gut mit Präsentationen auskennt und zum Beispiel Führungskräften hilft, exzellent zu präsentieren. Hey. Ich treffe mich heute auf einen Kaffee mit Peter Klaus Lambrecht. Hallo Peter Klaus.
Mensch, hallo Oliver. Schön, dass ich hier bin. Weil ich fühle mich, du hast so einen schönen Einleitungssatz gesagt. Ich fühle mich richtig geschmeichelt. Ach, ja.
Ja, aber es stimmt doch bis jetzt, oder? Also das ist ja, habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das ist ja genau so, wie ich dich da draußen am Markt in Anführungsstrichen wahrnehme. Also du. Naja, ich meine, deine Seite heißt Präsentare, da geht es ums Präsentieren, dein Podcast heißt Exzellent Präsentieren, wenn das mal nicht alles zusammenpasst.
Das ist wahr, das mache ich ja schon seit über 30 Jahren. Das ist mir jetzt in diesem Jahr bewusst geworden, dass ich tatsächlich 30 Jahre selbstständig bin und davor war ich eine kurze Zeit angestellt und mache tatsächlich jetzt seit über 30 Jahren eigentlich nichts anderes als Präsentation.
Ja, das stimmt. Verrückt. Ja. Erzähl doch mal, also seit 30 Jahren, das ist ja mal echt, da gibt es bestimmt was zu erzählen. Also, wo kommst du ursprünglich her? Was hat dich dazu getrieben, die Richtung Präsentation so?
Also vor 30 Jahren war ich ja noch klein und dann habe ich irgendwie, um mich herum so relativ elitäre Leute gehabt. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, wie das dazu gekommen ist, aber das waren alles so Söhne aus wohlhabenden Familien und die wussten genau, dass sie, was weiß ich, in St. Gallen studieren werden oder einer sogar in Harvard. Einer wusste genau, dass er zu Roland Berger gehen würde oder dass sie eine Trainee-Zeit machen würden beim Daimler und so. Also das war so und ich fühlte mich da so ein bisschen deplatziert und vor allen Dingen auch, weil ich noch nicht so genau wusste, was mache ich denn jetzt? Ne? Also irgendwie, klar, studieren war vielleicht irgendwie Thema, aber was genau? Und dann habe ich angefangen zu fotografieren, beziehungsweise ich habe weiter fotografiert, ich hatte Super 8 Filme gemacht und sowas, das interessierte mich, aber das war wirklich so ein Hobby. Und mein Vater hatte damals die Idee, ah Mensch, ich kenne da ein Studio, das nennt sich Studio Pierer in Hamburg, da geh doch mal hin, vielleicht kannst du da mal so ein Volontariat machen oder so und mal schauen, ob du das, was dich gerade so interessiert, ob du das vielleicht mit dem Beruf verknüpfen kannst. Und naja, dann habe ich meinen Konfirmationsanzug angezogen, habe mich da vorgestellt. Und die Dame, Frau Pierer, damals schon etwas älter, die hat also mich gerne genommen. Vielleicht wollte sie auch meinem Vater gefallen, ich weiß es nicht. Die hatten mal irgendwie so ein Projekt zusammen, längere Zeit davor. Naja, und dann bin ich wirklich in so ein Paradies gekommen. Das Studio Pierer hat mich damals Multivisionen gemacht, Dia-Shows. Das war damals 1986 war das. Das war das Medium der Wahl. Große Firmen, große Brauereien, die hatten Geld, die haben große Multivisionen bestellt. Die wurden auf Messen oder Kongressen gezeigt. Und das Medium waren Dia-Projektoren, und zwar mehrere nebeneinander und übereinander, die dann auf großen Leinwänden solche Multivisionen, die Engländer sagen dazu Multi-Image-Presentations gemacht haben. Der Ton kam von einer Tonbandmaschine mit mehreren Spuren. Die Computer konnte man programmieren. Ne? Damals gab es schon Z80 getriebene Computer, große Disketten, grüne Bildschirme.
Ich ja, 84, also, da habe ich, glaube ich, mal einen 64er gekriegt. Das ist echt schon ein paar Tage her.
Ja. Und das war rasant. Ne? Und diese und dann über sogenannte Interfaces konnte man dann halt also diese Computerwelt mit den Dia-Projektoren verbinden. Und man nannte das dann Programmieren, wenn du dann halt eben die Dias in der Abfolge, was blendet wohin über, synchron zum Ton, zum Sound, zur Musik. Das nannte man Programmieren, das hat man mit dem Steuercomputer gemacht. Aber es war auch gefährlich, wenn du irgendwie elektrostatisch aufgeladen warst und du berührtest so ein Interface, dann konnte es sein, dass alles abstürzt und nichts mehr lief. Also es war spannend, aber immer natürlich mit dem Anspruch, dass das dann zum Zeitpunkt der Veranstaltung natürlich perfekt und ohne Fehler läuft. Ne? Es musste viel fotografiert werden, es gab ein Tonstudio. Also ich konnte mich an nahezu allen Bereichen austoben, die es da so gab. Das war eine riesengroße Spielwiese. Richtig, richtig, richtig klasse.
Das hört sich total toll an. Ich habe sowas früher, also keine Ahnung, irgendwann mal gesehen. Also das war wahrscheinlich in den 90ern. Ich fand das extrem beeindruckend. Das war natürlich eine Monsterauflösung und dann mit dem Sound und so. Das war schon ziemlich cool. Ja. Für die Hörer, die vielleicht das damals nicht erlebt haben, heute kennt man ja 4K, 5K, Fernsehen hat jeder zu Hause. Im Zweifelsfall finde ich das alles gar nicht so toll, aber das war extrem beeindruckend. Wenn man sich dann auch noch vorstellt, dass die Dias ja so übereinander geblendet sein müssen, dass man die Schnittkanten nicht sieht und das Ganze dann auch noch auf Musik abgestimmt, Chapeau, da muss ich meinen Hut ziehen.
Also das war schon immer ein großes Projekt, ne? Also das ging mir auch nicht so eben schnell, sondern das kann man vielleicht mit so einer größeren Filmproduktion vergleichen. Du musstest natürlich einen Plan haben, du brauchtest ein Storyboard, du musstest ein Drehbuchautoren haben. Dann wurde das professionell von Sprechern eingesprochen und von Sprecherinnen eingesprochen. Der Tonmeister hat das natürlich mit einem super Surround-Sound dann abgemischt, weil wir dann eben nicht nur Stereo hatten, sondern eben auch mehrere Effekt-Tonspuren. Und die Leinwände waren für damalige Verhältnisse relativ groß. Also nicht ganz so groß wie im Kino, aber eben schon so, dass es deutlich mehr war als so eine langweilige Dia-Show zu Hause. Und die Menschen haben auch immer das gesehen und haben gesagt, die haben einen Film gesehen. Das waren tatsächlich Dias, die teilweise auch sehr schnell ineinander geblendet haben. Und so teilweise sogar Animationssequenzen konnte man damit machen. Wenn du so mehrere Projektoren hattest, die immer auf dieselbe Fläche projiziert, und da haben die sich so abgewechselt, so im Revolver-Prinzip, ne? Also teilweise 6 Projektoren auf eine Fläche, und da konntest du schon relativ schnell eine Sequenz zeigen, und das war dann teilweise so wie eine kleine Animation, ne? Das war schon stark. Aber es gab auch Aufzählungspunkte, Textcharts gab es damals schon, die wurden mit sogenannten Filmrekordern ausbelichtet, also die Computer brauchten, um so ganz normale Textcharts auszubelichten auf dem Computer, dauert das pro Dia 15 Minuten.
das kenne ich noch. Ein Lehrstuhl bei uns nebenan, die hatten so ein Gerät. Und ich habe halt damals ein bisschen mit rumexperimentiert, weil ich ein Schaufenster hatte, wo ich meine Fotos gezeigt habe. Und da habe ich halt so eine Präsentation durchlaufen lassen. Damals nicht mit dem iPad oder so, sondern tatsächlich mit so einem braunen 360-Grad Rund-Dia-Magazin-Dingsbums. Und da habe ich auch ein paar belichten lassen. Das hat ewig gedauert. Unglaublich.
Ewig. Ich meine, die Qualität, das fand man damals toll. Also alles, was so auf Film und Dia war ja irgendwie scharf. Aber gemessen an dem, was heute möglich ist, ist das natürlich ein Lacher. Und das mussten wir nachts mit roten Augen über den Leuchtkästen, wir haben die Dias geputzt. wir hatten dann teilweise, es war ja nicht nur ein Film, der in diesen Dia-Rahmen eingelegt wurde. Diese Dia-Rahmen hatten Glas, also vorne, das war ein Glasrahmen, das war wichtig, damit der Film halt im Projektor immer richtig im Fokus war, dass er sich nicht durch Temperaturen wölbte. Und teilweise waren noch zusätzlich Masken in diesem Diarahmen drin. Das heißt, wir hatten also sehr, sehr viele Flächen, die wir staubfrei kriegen mussten. Bevor wir den, und das erzähle ich deshalb jetzt so ausführlich, weil man musste natürlich irgendwo auch in einem vorgegebenen Zeitrahmen fertig werden mit der Produktion.
Da gab es ja wirklich harte Deadline im Zollsfall. Ne?
Ja klar, also wenn eine Veranstaltung lief, dann musste das ja laufen. Das war wie eine Fernsehsendung. Also wir haben für große große Projekte auf Termin natürlich gemacht im Team. Wir waren also durch 6 bis 12 Leute. Verrückte Leute, die also auch teilweise rund um die Uhr gearbeitet haben. Und dann haben wir das gemacht, so unterschiedliche Gewerke. Und ich durfte halt überall reinschnuppern. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, diese Sachen zu programmieren, weil die merkten, ich kenne mich mit Computern aus und so. Aber das Wichtigste war natürlich, du brauchtest einen Plan. Du musstest ein Konzept haben, du brauchtest ein Drehbuch. Daraus wurde ein Storyboard entwickelt. Das heißt, Storyboard ist nichts anderes als die Beschreibung. Ich habe hier auf der linken Seite Text, da wird was gesagt, man hört was. Und auf der rechten Seite wurde beschrieben oder teilweise in Skizzen gezeichnet, was sehe ich denn dazu? Und dann musste das ja entsprechend auch noch produziert werden. Es musste manches fotografiert werden, man musste mit Bildarchiven telefonieren damals noch und sich Bilder bestellen. Die kamen per Post, ja.
Eigentlich, es kann auch noch.
Ja, aber und das ging natürlich nur, also auch wenn man jetzt Wochen, teilweise Monate Zeit hatte, die Zeit rannte. Also irgendwann, wenn man eben Dinge nicht richtig gemacht hat, hatte man ein großes Problem. Und deshalb brauchtest du also wirklich einen sauberen Plan, ein Drehbuch. Du musstest genau wissen, was du wolltest. Dann konntest du eine tolle Show machen, eine tolle Präsentation machen und eigentlich waren auch immer danach alle begeistert. Tolle Sache. Heute, und jetzt kommt wirklich 30 Jahre weiter, ne? Heute, werden ja immer noch Präsentationen gemacht. Und der Anspruch ist ja immer noch da, dass man Leute begeistern möchte, dass man sie vielleicht motivieren will oder überzeugen will von irgendetwas. Aber die Leute haben keine Zeit mehr, sich vorzubereiten.
Genau.
Und das merkt man.
Den Eindruck habe ich auch. Ja, genau. Weil es ist ja so schön einfach. Jeder kann ja mal eben so ein bisschen PowerPoint machen und komm, ich habe erst in 2 Stunden die Präsentation, da gehe ich jetzt noch Mittagessen und dann mache ich die eben, habe ich manchmal so das Gefühl. Und das wirkt dann auch so.
Also wenn man weiß, worum es geht, wenn man weiß, was man sagen möchte, dann braucht man ja auch nicht unbedingt jetzt sich in PowerPoint verkünsteln, sondern man kann ja irgendwie eine Darstellungsform wählen, die einem jetzt genehm ist. Ne? Also wenn das Konzept steht, wenn du weißt, wenn du eine klare Botschaft hast, die du formulieren und ausdrücken möchtest, dann hast du schon mal, bist du schon mal ganz weit vorne. Aber es passiert ja auch sehr viel heute, dass du ja schon einige Präsentationen gehalten hast, ne? Und dann wirst du aufgefordert, eine weitere Präsentation zu halten. Und was machen die meisten Menschen, die mit PowerPoint oder ähnlichen Programmen arbeiten? Die öffnen PowerPoint und überlegen, okay, ich habe hier ja schon ein paar Folien. Und dann, ob das bewusst oder unbewusst passiert, ist vollkommen egal. Aber diejenigen, die so eine Präsentation vorbereiten, stricken jetzt das, was sie jetzt sagen wollen, in der neuen Präsentation, irgendwie so um die schon vorhandenen Folien drumherum.
Genau, weil die waren ja schon mühselig gemacht, da kann man die ja wieder.
Genau, und das ist dann so eine Art von Effizienz, die da irgendwie behauptet wird, dass es sie dann gäbe, dass man eben schnell zu einem Ergebnis kommt, was man vorzeigen kann. Da wird es Lücken geben, natürlich wird nicht jede Folie passen, also muss man dann eine neue Folie einfügen. Und weil man ja nicht so viel Zeit hat, was macht man dann in PowerPoint? Man schreibt eigentlich nur Text drauf, ne? Solche Aufzählungslisten, Bullet Points. Ne?
Ja, das reicht doch. Einfach hier Fakten, Bullet Points, fertig.
Genau, so. Und dann hat man etwas, was man irgendwie vorzeigen kann. Es gilt auch immer noch gemeinhin als professionell oder ordentlich oder so. Man hat geliefert, ne? Man hat das vorbereitet und das wird dann vorgetragen. Und dann, weil man ja nun gerade eben erst, die Präsentation erstellt hat und dann tanzt man sie auch schon vor, dann entsteht ja dieser Effekt, dass man doch abliest, was auf der Folie zu sehen ist. Und das ist natürlich fürs Publikum nicht besonders spannend, ne? Du merkst zum einen, irgendwie, das hat er zusammengestrickt. Dann ist es ja auch eine Glückssache. Ist es jetzt auch wirklich das, was das Publikum interessiert? Ist es relevant? Ist es gut aufbereitet? Ist da irgendwie ein Gag, ein Witz, eine Dramaturgie hinter? Sehr wahrscheinlich nicht, wenn es so entstanden ist. Und dann wird es auch noch vorgelesen. Was ich als Stilllesender schneller lesen kann, als jemand, der...
Und dann läuft sozusagen das Selbstgelesene unsynchron zu dem Vorgelesenen, was ja total anstrengend ist für alle Beteiligten.
So, und das ist immer noch, auch wenn das eigentlich wie eine Binsenweisheit klingt, ne? Also ja, man soll nicht vorlesen, aber es ist immer noch weit verbreitet. Und wenn ich das anspreche, auch bei so Vorträgen, also irgendwie gerade neulich auch so geschildert, ich habe das simuliert, ich habe so eine Folie vorgelesen und die Leute im Publikum nicken alle mit dem Kopf, teilweise ertappt, ja, teilweise, ja, habe ich gerade eben erst wieder erlebt oder so, ja. Es ist absolut präsent. Es wird einfach so gemacht. PowerPoint ist da gar nicht schuld dran, aber man hat keine Zeit. Man denkt, ja, gut, dazu ist das Programm doch da. Ich kann schnell die Folien irgendwie zusammenschustern, die Lücken füllen und dann lese ich das ab und dann bin ich fertig. So,
ja, Katastrophe. Da fällt mir ein Vergleich ein. Vielleicht ist PowerPoint ja doch ein bisschen schuld. Also früher, da gab es so einen Beruf, der hieß Schildermaler. Wenn man einen Laden hatte und man wollte irgendeine Botschaft verkünden, dann ist man zu dem gegangen und hat er das gemacht. Und hat man sich vorher genau überlegt, weil das kostet Geld und ist aufwendig. Genauso bei euch. Wenn ihr so eine Präsentation gebaut habt, hat man sich ja vorher wahrscheinlich als Brauerei oder so Auftraggeber genau gedacht, was man da sagen will und das genau abgestimmt. PowerPoint macht es halt so pseudomäßig einfach und dabei geht halt, glaube ich, die Vorüberlegung oft verloren.
Gut, ich meine, damals war die Situation noch ein bisschen anders. Also natürlich hast du recht, man hat sich das genau überlegt, also auch als Brauerei, ja. Aber es war ja schon so, dass der Anspruch war, okay, was ist hier so üblich? Ah, man braucht eine große Projektion, man braucht so eine Diashow oder so eine Multivision. Da wendet man sich dann an jemanden, der sowas herstellen kann. Und dann ist also erstmal der Wunsch, ich möchte das genauso beeindruckend haben wie vielleicht mein Wettbewerber, ja, dass ich da mithalten kann in der Liga. So, das ist vielleicht schon mal früher so ein Anspruch gewesen. Man hat sich entschieden, ein Budget in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich brauche jetzt was Großes. So, wenn man Glück hat, gab es dann auch jemanden, der ganz konkret gesagt hat, das und das wollen wir kommunizieren, sei es neues Brauereiverfahren, um in dem Bild zu bleiben, oder einfach ein neues Label, neue Flasche oder keine Ahnung, irgendeine Neuigkeit, dann hat man ja schon mal was, ja. Es gab teilweise solche Shows auch in den Brauereien selbst, wo dann, wenn man eine Brauereiführung gemacht hat, dann hat man das am Ende gesehen. Ja, gab es dann richtig so einen großen Kinoraum und dann gab es dann so eine Präsentation. Dann hat man erstmal allgemein über die Geschichte und über die hochwertige Lebensmittelherstellung, die man dann gerade erlebt hat, irgendwas erfahren. So, wenn man Glück hatte, gab es diesen Plan. Aber ganz oft hat man natürlich dann auch noch die Leute beraten. Sagt, was ist möglich, was kann man machen, wie kann man das aufbauen, wie kann man das also von der Dramaturgie, von der Inszenierung her so aufbauen. Also ich weiß, dass Kollegen wirklich sich auch erstmal in die Materie richtig eingearbeitet haben, um das Buch zu schreiben, um das abzustimmen, und wenn das dann stand, dann wurde es produziert. So, aber am Anfang, hast du vollkommen recht, stand eine Entscheidung, ich möchte etwas Großes haben, ich möchte, dass es gut, verständlich ist, und dann wurde erstmal die Vorarbeit geleistet, weil es wäre ja viel zu teuer gewesen, sowas zu produzieren, um dann auf halber Strecke zu merken, oh nee, passt nicht, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Also das war schon so, dass man dann gesagt hat, nee.
Ich hatte mir das in Hochformat vorgestellt.
Ja, genau. Wir fangen erst an, wenn das Buch steht und alle inhaltlich gesagt haben, ja, wenn ihr das so rüberbringt, wie es hier auf dem Papier steht, dann ist es gut, auf geht's, ihr dürft anfangen. Aber dieser Prozess, weil das ist ja teuer und aufwendig und es braucht Zeit, das hat man ja heute nicht mehr. Es geht ja alles so schnell und so einfach. Und da wird dann offenbar irgendwie unbewusst der Schluss gezogen, ja, da muss ich mich auch nicht so doll vorbereiten. Und das ist eigentlich der größte Fehler der am weitesten verbreitete Fehler, der gemacht wird. Also gerade im Zusammenhang mit PowerPoint.
Kann ich mir vorstellen. Also es gibt da eine so eine Präsentation, die mich ziemlich beeindruckt hat. Kennt jeder, wie dauernd zitiert, damals die iPhone-Präsentation, die erste.
Die liebe ich auch.
Da war ich in einem Hotelzimmer, weil ich bei einem Kunden war, damals unterwegs, und abends habe ich die Präsentation angeguckt im Hotelzimmer und habe das angeguckt und habe gedacht, alter Schwede, da kommt, glaube ich, was echt Großes. Also die war sowas von auf den Punkt gefühlt. Also ich bin ja kein großer Präsentator im Vergleich zu dir, aber ich habe gedacht, da stimmt aber mal wirklich alles. Da hat sich mal einer echt Gedanken gemacht, was er da rüberbringen will. Das ist seitdem, also die letzten Apple-Präsentationen, finde ich, haben die ein bisschen nachgelassen.
Also im Nachhinein, wenn man jetzt natürlich mit dem heutigen Wissen, ne? Also dass ja das iPhone tatsächlich eine echte Revolution war, dass also wirklich ein echtes Smartphone erfunden wurde, obwohl es damals ja schon in Form von BlackBerry und so Smartphones gab, die aber...
Ich hatte auch eins von Nokia, das war eigentlich auch ganz gut.
Ja, aber es war ja lächerlich in dem Moment, weil man eben noch nicht dieses Multi-Touch-Display hatte. Aber Steve Jobs damals hat das auch wirklich gut präsentiert. Also man guckt sich das gerne an, es gilt als eine Referenz. Man muss aber auch sehen, er hat natürlich zu seinen Fans, zu seinen Homies gesprochen, ne? Er hatte es relativ leicht, eine Verbindung und so einen Kontakt zu seinem Publikum aufzubauen. Er hat genau die Erwartungen bedient, also hat er gut gemacht, er wurde auch gefeiert, und das bedingt ja auch einander, dass es dann auch Spaß macht und dass das wirklich eine tolle Geschichte ist. Aber, das habe ich auch gelesen, der hat richtig lange geübt. Der hat, glaube ich, eine Woche haben die sich da eingeschlossen in diesen Räumlichkeiten. Die hatten nämlich auch noch eine andere Herausforderung, dass dieses iPhone, das war nur ein Prototyp, den er auf der Bühne hatte. Und das wurde dann ja auch noch über so ein spezielles Kabel so mit der Leinwand verbunden, dass er dieses Display auf der Leinwand zeigen konnte, was er da, also dieses Display des Smartphones, was er auf der Bühne hatte. Mhm. Und es stellte sich raus, dass das immer wieder abstürzte. Und dann haben die einen Weg gefunden, durch langes Herausprobieren, welche Funktionen muss er in welcher Reihenfolge machen, damit das Ding nicht abstürzt während der Präsentation.
Der hatte damals auch, das konnte man ja sehen, in einer Kameraeinstellung lagen da extreme Skripte, also so Buche, ringgebundene Bücher, wo genau drin stand, wann machst du was.
Stimmt, das fand richtig, ich richtig, genau, genau. Also an diesem Pult, wo er dieses iPhone hatte, stimmt, da hatte er so ein Ringbuch, was er umgeblättert hat. Okay, aber das zeigt aber auch, er war extrem gut vorbereitet. Er hatte seinen Text drauf, an den Stellen, wo er vielleicht einen Fahrplan brauchte, und damit jetzt garantiert dieses Gerät nicht abstürzte. Das kann ich jetzt nur vermuten, dass es damit zusammenhängt, aber es wurde halt mal so beschrieben, dass es wirklich diese technischen Herausforderungen gab. Er hat sich vorbereitet. Ne? Er wusste genau, wie das aufgebaut ist. Und dann sind ja auch präsentationstechnisch einige schöne Tricks. Er spricht ja am Anfang von diesen drei Geräten, die er heute vorstellen würde. Ne? Er sagt, er wird einen neuen iPod rausbringen. Ja? Er wird ein neues revolutionäres Telefon rausbringen. Und er wird ein mobiles Internet-Device, ne? Also Internet-Endgerät, wie es im Deutschen so schön heißt, das wird er rausbringen. Und dann jubeln alle, aber sind auch so ein bisschen zögerlich und denken, hä? Und dann bringt er diese drei Produkte immer wieder, und dann merkt man plötzlich, es ist ein und dasselbe Gerät. Und dann toben ja schon die Leute im Publikum, und er hat es da wirklich gut gemacht. Und dann kommt ein Riesengag, er zeigt das Produkt als Fake, das sieht man, ist nämlich dann irgendwie ein iPod mit einer klassischen Wählscheibe, und sagt, guck mal, das ist unser neues Telefon. Und natürlich lachen alle Tränen, weil sie müssen ja, das kann es ja jetzt nicht sein. Ja, und alle sind also wirklich begeistert, weil da auch diese Selbstironie da ist. Aber ein super Kniff, er hat mit dieser Wählscheibe auf diesem iPod im Grunde sofort den Fokus gelegt auf das, was nämlich wirklich das besondere Merkmal eines iPhones ist und aller Smartphones, die wir heute haben, die Bedienung über das multitouchfähige, diesen multitouchfähigen Monitor. Ja, er hat gesagt, das ist das zentrale Element, dass man es vernünftig bedienen kann. Und das hat ja diesen Übergang mit der Wählscheibe, ne? Von diesem uralten Antiquitäten. Also er hat ja sich auch lustig gemacht über BlackBerry und Co. mit ihren Plastiktastaturen und so, ja. Aber ein genial. Also das war wirklich eine tolle Idee, eine sehr schöne kreative Idee, wie man mit ein bisschen Selbsthumor die Leute im Publikum schon unbewusst trimmt auf das, was wirklich der Gag ist, nämlich die Bedienung über das Touchdisplay. Also immer noch kann man viel von lernen, also heute noch. 2007 war das, also irre, irre.
Ja, ja. Aber du sagst das ja gerade, die haben eine Woche lang vorher trainiert. Welcher CEO, wenn er eine wichtige Präsentation hat, trainiert vorher eine Woche mit X Angestellten?
Also ich kenne keinen, Ich weiß, also Vorstandssprecher, die sich auf Hauptversammlungen vorbereiten, die üben auch. Das ist dann aber jetzt nicht so extrem wie jetzt bei Steve Jobs. Also ich weiß von einem, wo ich sage, also der weiß, er kennt seine Präsentation, die wird erarbeitet, Investor Relations und er, die stimmen die Inhalte ab. Er hat die Datei, er kann das selbst durchklicken und üben zu Hause. Dann gibt es noch ein sogenanntes Medientraining, das heißt, da wird Sprechen, Betonung, ne, was ist wichtig, was muss ich da auch von der Stimme her hervorheben, wie kann ich also meine Rede, sag mal, besonders wirkungsvoll in Verbindung mit den Folien auf der Leinwand optimieren und rüberbringen. So, das wird schon gemacht, das ist dann aber auch nur ein halber Tag. Ne? Aber das Ergebnis dieses Medientrainings ist schon, dass er so eine Art Skript hat, wo ganz viele handschriftliche Anmerkungen sind, teilweise mit dicken Filzern sind so Hervorhebungen drin und Anmerkungen. Das heißt, er hat durch dieses Training, ist er jetzt also wirklich auf diese Rede getrimmt, ne, und weiß, okay, da muss ich betonen, da muss ich eine Pause machen, da kann ich einen Schluck Wasser nehmen oder was auch immer und dann kann er das bringen. Und das finde ich schon, ist schon toll, aber es ist wirklich ganz eng getaktet in den super engen Zeitplan dieses Vorstandsvorsitzenden. Das ist vielleicht netto, ist das ein Tag. Also, und das ist schon richtig viel, ja. Das ist vorbereitet. Aber ich meine auch, das ist das Allermindeste. Er hat dann ja natürlich noch Leute, die jetzt ihm mit den Folien helfen und dass die Technik funktioniert. Darum muss er sich ja direkt jetzt nicht kümmern. Aber dieser Netto-Vorbereitungsbedarf entspricht letztendlich ungefähr dem Zeitaufwand, wie die ganze Hauptversammlung dauert, so würde ich mal sagen. Ne? Das finde ich schon okay. Und wenn es natürlich noch komplizierter ist, wenn man etwas vorstellt, was ich kann es mir vorstellen, dass es bei den Autoherstellern so ist, das weiß ich jetzt nicht genau, aber dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr übt, weil man dann ja auch ein bisschen mehr auf der Bühne vielleicht herumgehen muss, vielleicht auch mal ein Auto zeigen muss oder erklären muss und so weiter. Das muss man natürlich dann auch üben. Da ist der Aufwand vielleicht größer, aber niemals eine Woche. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das sind aber so Produktvorstellungen. Okay, das kann ich mir vorstellen. Das Fernsehen dabei und im Zollzweig guckt die ganze Welt zu, wenn da irgendwie ein neuer Mercedes rauskommt oder irgendwas oder ein neues Samsung-Phone. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Präsentationen. Im Zweifelsfall, die auch für die Richtung eines Unternehmens entscheidend sein können, wo man intern erstmal irgendwas präsentiert. Und das wird dann ja manchmal noch leichter auf die leichte Schulter genommen, habe ich so den Eindruck.
Ja, gerade wenn man solche Präsentationen, so ähnliche Präsentationen immer wieder macht, dann schleicht sich eben gern auch mal eine Routine ein. Und und dann wundert man sich, dass dann vielleicht die Erfolge ausbleiben. Ne? Man kennt das ja so, man hält einen Vortrag, gerade im Unternehmen, und am Ende klopfen alle auf den Tisch, ne? Und dann weiß man, okay, die oder der hat geliefert, aber mir auch nicht.
Naja.
Ja, ne? Und dann steht vielleicht noch am Ende, die letzte Folie steht dann, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auch noch drauf. Also das wird dann, und dann weiß man schon so, ah, okay, das Stoßgebet des nervösen Redners, endlich bin ich durch, endlich bin ich vorbei. Und es bleibt nichts nach. Ja, also man weiß jetzt nicht, wo ist die Handlungsaufforderung am Ende geblieben? Oder was soll ich jetzt mit dem anfangen? Also er hat geliefert, okay, er hat vielleicht in vorgegebener Zeit präsentiert. Und nu? Ja. Also das ist das zweite Problem, was ich so erlebe. Es bleibt nichts nach. Die Präsentationen sind nicht so gebaut, dass das Publikum danach etwas anders machen soll. Oder dass das Publikum sich irgendwie ändert oder so, sondern es plätschert und dann ist vorbei. Ach ja. Kaffee.
Dann gibt es das neue Organigramm noch per E-Mail zugeschickt und dann weiß man ja, wo es lang geht.
Genau, aber auch das liegt daran, dass man, wenn man eben so eine Präsentation vorbereitet heutzutage, gerade in dieser Routine, dass man sich bestimmte Fragen gar nicht mehr stellt, die man sich eigentlich stellen sollte. Zum Beispiel? Ja, also die wichtigste Frage, die ich immer nehme, ist, wer ist denn überhaupt im Saal? Wer ist denn mein Publikum? Und das kann man dann noch ein bisschen ausführen, in welcher Situation befindet sich das Publikum. Also ist es gerade nach der Mittagspause vielleicht schläfrig? Das sind wichtige Informationen. Oder ist es so, ne, sind die erwartungsfroh? Ist es der erste Vortrag einer großen Tagung, wo es um was geht? Sind das Kunden oder sind das Mitarbeiter? Also das muss man sich, auch wenn man das eigentlich so weiß, aber die Frage muss man sich mal stellen. Wer sitzt im Publikum und in welcher Situation befindet sich das Publikum? Und dann kann man sich fragen, was ist denn das Thema? Worum geht es eigentlich in meinem Vortrag? Also auch wenn das banal klingt, aber man muss sich diese Frage nochmal stellen. Worum geht es denn wirklich? Also was ist das eigentliche Thema? Und ganz eng verknüpft damit die Frage, was will ich eigentlich erreichen? Also was soll aus meiner Perspektive, also für mich am Ende nach dem Vortrag anders sein als vorher?
Und ne? Was soll der Zuhörer danach anders machen oder sich anders verhalten oder was soll überhaupt?
Genau, also das wäre dann für mich die dritte Frage. Also die erste Frage, ne, wer ist das Publikum? Die zweite Frage, Thema und Ziel. Und die dritte Frage ist, was denn konkrete Nutzen? Also was hat das Publikum davon? Ja. Also es gibt so ganz fürchterliche, langweilige Präsentationen in Unternehmen. Das sind sogenannte Sicherheitsunterweisungen. So ein bisschen vergleichbar mit den Sicherheitsunterweisung am Flugzeug, wenn du da sitzt, wo die dann immer vortanzen. Jeder weiß, wie es geht und es läuft halt nach einem bestimmten Schema ab. Und wir sind immer sehr dankbar, wenn wir im Flieger sitzen und dann ist dann jemand da vorne und macht das irgendwie lustig oder macht einen kleinen Witz, ja, und geht an die Grenze dessen, was er von der Fluggesellschaft machen darf im Rahmen dieses Vortrages. Aber man hat eine gute Zeit und sagt, okay, er hat mich daran erinnert und da sind die Notausgänge, alles klar, ich weiß es. Und da ist der Nutzen für die Zuschauer in dem Moment einfach die Unterhaltung. Dass er diese Pflichtveranstaltung, die jeder über sich ergehen lassen muss, weil es einfach nicht anders geht, hat er wenigstens so erträglich wie möglich gemacht. Das kann Nutzen sein. Aber eben auch, dass ich wirklich einen Mehrwert mitnehme, dass ich etwas mit nach Hause nehmen kann und sagen kann, oh Mensch, toller Tipp, damit kann ich jetzt was anfangen und ab jetzt besser, erfolgreicher, reicher leben. Keine Ahnung. Ja, oder ich weiß, ne, ich weiß, dass ich meinen Arbeitsplatz behalten werde. Also die ganzen Change-Prozesse in großen Unternehmen, da habe ich jetzt gelernt durch viele Präsentationen, die ich begleitet habe. Change ist zwar klar Veränderung, aber die eigentliche Herausforderung ist die Kommunikation. Wie hole ich die total verunsicherten Mitarbeiter, die ja immer gehört haben, oh, Merger, ne, zwei Unternehmen zusammen, das heißt doch, die Hälfte wird entlassen. Also, muss ja nicht so sein. Aber die Angst ist da. Und wie kommuniziere ich in meinen Präsentationen, dass meine Mitarbeiter wissen, wir machen das zusammen weiter, ja?
Also, super wichtig. Also ich bin ja auch manchmal bei Unternehmen unterwegs und ich spreche dann halt mit allen möglichen Leuten, also völlig hierarchieunabhängig und höre einfach mal so rein, wie ist die Stimmung? Und da kriegt man im Zweifel die richtigen Fragen. Also manchmal wird auf so Präsentationen so high level gesprochen, dass man die Leute komplett nicht abholt. Also dass die dann da sitzen und sagen, was erzählt er denn jetzt? Also ich habe das schon mal erlebt, dass jemand sagte, wer ist eigentlich der Mann da vorne auf der Bühne? Und ich sagte, das ist euer Europachef. Nur zur Information, solltet ihr vielleicht kennen. Die haben manchmal gar keine Vorstellung, wer da überhaupt zuhört oder was die wissen.
Ja, oder sie haben sich auch nicht mit den Ängsten und Sorgen, die möglicherweise da sind, auseinandergesetzt. Und dann wird dann eben so eine schnell zusammengeschusterte Präsentation gehalten, so ähnlich wie wir es vorhin beschrieben haben. Dann sitzt du im Publikum und du bist Mitarbeiter und es geht um was. Du denkst an deine Zukunft, ja. Und dann wird da so ein Schema-F-Ding runtergeleiert. Habe ich dann Vertrauen? Oder komme ich auf den Gedanken, naja, wenn er sich jetzt so wenig Mühe gibt, dann bin ich es wahrscheinlich nicht mehr wert. Das finde ich Aufwand. Also schließe ich daraus, ich muss mich nach einem neuen Job umsehen. Also
übles Signal, ja klar.
Aber das soll ja auch nur verdeutlichen, es macht Sinn, sich zu Beginn eines Vortrages sich gewisse Fragen zu stellen. Auch wenn man...
Oder eher zu Beginn der Vorbereitung.
Ja, genau.
Nicht nur zu Beginn des Vortrags, um Gottes Willen.
Obwohl, manchmal gibt es auch Fragen, die kannst du nicht abschließend in der Vorbereitung für dich beantworten. Weil es gibt ja auch mal Situationen und Veranstaltungen, da weißt du gar nicht genau, wer kommt. Wenn das jetzt eher so öffentliche oder halböffentliche Geschichten sind. Aber dann kannst du natürlich diese Fragen tatsächlich auch zu Beginn stellen.
Ja, okay.
Verstehe. Wenn man dann flexibel ist in seinem Thema, dann kann man natürlich auch gucken, wer ist denn hier heute hier? Und dann kann man versuchen, mit ein paar Fragen, zumindest eine Einordnung zu finden. Sind das eher Laien oder sind das Profis? Damit man eine Einschätzung auch für sich treffen kann. Welche Sprache ist hier angebracht? Ne, kann ich jetzt wirklich Fachsprache verwenden? Oder sollte ich doch lieber das allgemeinverständlich präsentieren und dann eben für die Profis im Publikum ein paar fachsprachliche Elemente nennen, damit bedient werden, aber natürlich für die anderen, die das nicht verstehen können, mutmaßlich, dann eben auch vielleicht leicht verständlichere Beispiele bringen. Das muss ich wissen. Ja, also wenn ich weiß, dann rattere ich meinen Fachsprachenvortrag runter und die andere Hälfte im Publikum, die das überhaupt nicht versteht, die denken, was ist denn das für ein Mist hier? Ich gehe nach Hause. Ja. Die twittern dann immer, die schießen dann diese Fotos von den Leinwänden. Am Ende, ich überlebte den Vortrag von Herrn sowieso. Ne? Ist vorgekommen.
Ich war vor, ach Gott, ey, das war Facebook-Anfänge sozusagen. Da saß ich mal in einem Meeting und irgendein Kollege stupste mich an und zeigte auf sein Facebook und sagte, schau mal, da hat gerade der Bereichsleiter so und so geschrieben, boah, er sitzt in einem todlangweiligen Meeting. Und wir saßen halt zusammen mit dem im Meeting, der dann vor Langeweile da gepostet hatte. Und kurz danach antwortete irgendjemand anderer Bereichsleiter, das war echt ein hohes Meeting, ich weiß, ich sitze im selben Meeting. Also das war total, also eigentlich hat es irgendwie keinem gefallen. Facebook getwittert. Und ich habe gedacht, das kann doch echt nicht sein. Wie läuft denn das hier schief?
Ja, ich meine, klar, es kann immer mal schief laufen, aber da ist natürlich auch schon vorher, im Vorfeld ja auch ein bisschen was schief gelaufen, ne? Dass man da respektlos oder vielleicht auch unwissend, was man jetzt auslösen kann, wenn man das bei Facebook postet, kann ja auch sein, dass man das gar nicht so, einem gar nicht so klar ist, was man da tut. Aber das ist natürlich der Super-GAU. Ja, also ich würde dann ja, es gab ja mal eine Zeit, da war Twitter gar noch neu und dann gab es auch wirklich Plugins und Tools, wie man PowerPoint mit Twitter verbinden kann. Das habe ich mal auch gemacht. Dass man bestimmte Zitate oder bestimmte Merksätze, wenn man so will, Schlagworte, die habe ich zeitgleich, also auch programmgesteuert, twittern lassen von meinem Vorführrechner, in dem früher erschienen. Da habe ich gesagt, ich kann ja nicht verhindern, dass man heute, dass die Leute heute in ihre Smartphones schauen und vielleicht auch mal ein Foto machen. Also das ist ja irgendwie normal. Ne? Aber wenn ich dann schon als Redner getwittert habe, dann können die Leute mich ja retweeten oder das liken oder sagen, guck, oder den Vortrag und das ist hier ein Schlüsselsatz und so weiter. Dann kann ich das so ein bisschen beeinflussen. Ein bisschen beeinflussen, ne? Also zumindest kann ich ein Angebot machen. Ich kann auch aktiv darauf hinweisen. Und dann kann so eine Twitter-Begleitung, also der Second Screen einer Präsentation, kann dann auch ein kleines Marketing-Tool sein. Aber da muss man ja auch schon gut sein, ne? Weil das kann ja auch nach hinten losgehen.
Ja, ja, definitiv. Das ist schon super spannend. Wir sind jetzt schon relativ lang dabei, aber ich finde es einfach total spannend, mit dir zu reden. Ich würde gerne mal so ein kleines Praxisszenario mit dir durchspielen. Also vielleicht irgendjemand, der ist Bereichsleiter, der hat vielleicht 300 Leute unter sich oder so und dann passiert das Damoklesschwert, der Vorstand für den Bereich wechselt. Es kommt ein neuer, heißt es, in 3 Monaten. Und ich muss dann irgendwann mich dem vorstellen und meine Vision für die Zukunft und so. Wann fange ich denn da an? Oder wann rufe ich dich am besten an?
Okay, also 4 Wochen können knapp sein. Bei so einem Thema, weil allein ja durch diese Veränderungen im Unternehmen fehlt ja auch ein bisschen die Zeit. Ne? Man kann sich ja nicht 4 Wochen komplett nur um eine Präsentation kümmern, das geht nicht. Also komfortabel sind 6 Wochen, dass man schon mal miteinander spricht. Dieses Miteinander sprechen, das ist ja auch eine Situation, dass dieser Mensch, dieser Bereichsleiter, hat ja unter Umständen jetzt in dieser Situation in seiner Firma niemanden, mit dem er so sprechen kann.
Ja, ja, im Zollfall geht es ja um seinen Job. Genau. Da ist er dann schon sehr kritisch und da hängen dann gleich die vielen anderen dran.
Die er so mag und so schätzt, das kann ja sein, dass sie plötzlich zu Wettbewerbern werden. Ja, Gunst des Neuen oder so. Also wie auch immer, gefährliches Pflaster. So, das heißt, wenn dann so ein Anruf kommt, Herr Lamprecht, ich habe gehört, Sie haben, können Präsentationen helfen, die wirklich wichtig sind. Bin ich bei Ihnen richtig? Ne? Das sind einfach Fragen. Und dann sage ich meistens ja. Und dann erzählen Sie mal, worum geht es denn? Und dann kriege ich eben tatsächlich solche Geschichten erzählt. Das und das ist passiert. Die und die Herausforderung steht an. Ist erst in 8 Wochen so weiter. Sage ich, oh, super, komfortabel. Also 6 Wochen, glaube ich, wäre schon cool. 4 Wochen geht auch. Weil man hat ja gar nicht so viel Zeit, miteinander zu sprechen. Erstmal geht es ja darum, was ist die Situation? Was will ich denn? Und was für eine Gelegenheit habe ich denn? Wie sieht das denn, also wie kann ich denn präsentieren? Und da kann ich auch Fragen stellen. Nämlich, gibt es einen Termin? Ist das wie so ein kleines Vorstellungsgespräch? Oder gibt es ein zentrales Meeting, wo alle präsentieren? Das sind dann so Fragen, die ich dann stelle, damit mein Kunde dann weiß, okay, jetzt kann ich mich zielgerichtet auf die und die Situation vorbereiten. So. Also das, so fängt es erstmal an. Ne? Und wenn dann Vertrauen da ist und auch der Bereichsleiter dann sagt, oh, okay, ja, prima, weiß ich, bin erleichtert, ich kann Stichpunkte, ich kann Skizzen, ich kann vielleicht Scribbles, also irgendwas Gezeichnetes, dem man einfach faxen. Ich kann auch Faxe empfangen oder eben einscannen und
verrückt.
Und ich baue dann mal so.
Du schickst dann Dias zurück.
Genau, richtig. Ausbelichtet haben. Nein, also dann kommt dann schon mal so ein Gerüst zurück und vielleicht auch so ein, also das ist dann schon eine PowerPoint-Datei. Das ist tatsächlich das Programm, was in der Industrie alle verwenden. Also das ist de facto Gesetz, das ist der Standard. Dann kann ich eben halt schon eine Datei zurückschicken, erstmal die eine Struktur enthält. Also da ist das für mich so ein Storyboard, ne? Wo man sagen, das könnte man zeigen, dazu das sagen. Und das ist dann etwas, was dann in den folgenden Wochen aufgefüllt wird. Manche Dinge kann ich machen, das kann dann nur der Bereitleiter natürlich machen. Dann wird man am Ende vielleicht die ein oder andere Folie haben, die man noch überarbeiten kann, weil sie jetzt nicht so schick aussieht. Das kann ich dann auch machen, damit das dann alles aussieht wie aus einem Guss und nicht irgendwie angeklöppelt ist. Und weil wir ja immer wieder drüber sprechen und während dieses Prozesses über diese 6-4 Wochen die Präsentation ja entsteht, ist natürlich jetzt auch der Bereichsleiter absolut gebrieft. Also der hat sich mit mir auseinandergesetzt, er ist sich absolut klar darüber, worauf er Wert legen wird, was seine wichtigsten Botschaften und Punkte sind, die er platzieren möchte. Und er weiß, er hat eine gute Unterstützung, eine visuelle Unterstützung, die ihn nicht ablenkt, sondern die ihn bestärkt in dem, was er sagt. Ne? Und das ist so ein Gesamtprozess, wo ich so sage, ja, da gehen die mit breiter Brust und sehr lässig und souverän rein in so ein Gespräch. Weil sie eben schon durchgespielt haben mit mir im Gespräch vorher. Ne?
Dazu muss man jetzt aber nicht sich eine Woche in Hamburg einquartieren. Das geht auch Video, Screensharing, keine Ahnung. Genau. PowerPoint, E-Mail.
Also es ist so, die meisten Kunden kommen tatsächlich aus dem Hamburger Raum. Aber das hat vielleicht auch einfach so mit der Vernetzung irgendwie zu tun. Aber Telefon, Skype, also ich habe solche Gespräche in Neuseeland geführt, überhaupt kein Problem.
Super spannend. Also ich sag mal, wir haben jetzt schon eine ganze Menge der Zeit rum, aber ich glaube, die Hörer haben einen ganz guten Eindruck davon bekommen, warum ich dich gerade eingeladen habe, weil ich fest davon überzeugt bin, da draußen gibt es einfach viel zu viele schlechte Präsentationen oder viel zu viele, die schlecht oder zu leichtfertig vorbereitet wurden. Deswegen glaube ich einfach, da muss man sich mal ein bisschen mehr Gedanken drum machen und da bist du, glaube ich, genau der richtige Ansprechpartner. Wo finden denn die Zuhörer mehr über dich? Ach,
gut, dass du das sagst.
Ach, so ein Zufall.
Ganz einfach zu finden. Präsentare.com ist die Website. Präsentare, natürlich mit AE geschrieben, lateinischer Begriff. Und wenn man dort auf der Seite ist, dann findet man natürlich auch Kontakt und wie man mich erreichen kann. Es gibt bei Facebook, bin ich natürlich als Peter Klaus Lambrecht unterwegs. Bei Twitter gibt es ein Präsentare und bei Instagram. Aber die Kunden, die mich anrufen und sagen, bin ich bei Ihnen richtig, die kommen über die Website. Was neu ist, das habe ich auf der Website noch gar nicht stehen, ist so ein, das sind die Sparring. Das ist auch wirklich ganz aktuell. Da habe ich so Preispakete geschnürt. Da geht es einfach darum, dass man Stunden, sagen wir mal, also es gibt nur 2, 4 und 8 Stunden. Also alle Projekte, die ich begleite, die sind spätestens nach 4 Wochen sind die durch. Ne? Also das relativ schnelle, müssen ja schnelle Präsentationen müssen ja schnell erledigt werden. Und da hatte ich jetzt gerade mit einer Architektin zu tun, die 2 Vorträge hält. Und die war extrem dankbar, dass sie mit jemandem sprechen konnte, der ihr gesagt hat, wie man das aufbaut und strukturiert und der ihr auch noch Tipps gegeben hat, wie man das in PowerPoint selbst lösen kann. Also die hat in Viertelstundeneinheiten hat die dann im Grunde sich die Impulse geholt, die sie brauchte, um selbst ihre Präsentation vorzubereiten. Und das ist gerade eine tolle Geschichte.
So einfach kann sein. Es gibt also keine Ausrede mehr. Mensch, dann müsste ich einen Busberater buchen. Nein, bei dir gibt es das sogar Viertelstunden paketweise. Also traumhaft.
Genau.
Ja, also ich sag mal, ich danke dir. Das war ja ein kurzes Gespräch auf einen Kaffee, aber danke. Mir hat Spaß gemacht und ich hoffe den Hörern auch.
Ganz meinerseits. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de/podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.